Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über Liebe und Geld. Und zwar, wie ihr in jeder Beziehungsphase eure Finanzen gut managen könnt und gute, kluge finanzielle Entscheidungen trefft. Ich freue mich auf diese Podcast-Folge, denn ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, ob wir nicht mal sowas in die Richtung machen sollten. Ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich und heute geht es eben um das Thema Liebe und Geld, von Kennenlernen, Zusammenziehen, Heiraten, Kind bekommen und Co. bis hin zu Altersvorsorge und Absicherung. Und wir sprechen darüber, wie du in jeder dieser Beziehungsphasen finanziell kluge Entscheidungen triffst, auch als Paar, sag ich mal, gemeinsam, ohne dass es irgendwie ja die Romantik verliert oder sich alles nur noch um Geld dreht oder so. Ich habe so ein paar Tipps einfach dabei. Wer zahlt beim ersten Date? Finde ich irgendwie eine interessante Frage. Gemeinsames Konto, ja oder nein? Wann macht es Sinn? Auch ab welchem Zeitpunkt? Wie teilt man fair Kosten auf auch? Und warum insbesondere Frauen aufpassen müssen bei dem Thema, dass sie nicht zu kurz kommen oder eben nicht die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen. Weil ich das immer wieder sehe, leider auch im Freundeskreis, habe ich mir nämlich gedacht, dass wir mal diese Folge machen. Ich weiß, das ist jetzt erstmal nicht so deep und geht jetzt nicht überall irgendwie tief rein. Es ist mehr so ein bisschen gedacht, dass man einen Überblick bekommt in den einzelnen Beziehungsphasen, was man machen kann, über was man sich Gedanken machen sollte, so dass man auch gemeinsam einen guten finanziellen Weg findet, weil es doch auch ein bisschen was natürlich in der Partnerschaft ausmacht. Ich habe so ein bisschen in Phasen unterteilt und ich würde sagen, wir starten direkt in der Podcast-Folge durch mit Phase Nummer 1 und zwar die Dating-Phase. Wir kennen sie alle, man lernt sich kennen, man ist noch nicht so richtig zusammen und Co. Und ich finde es witzig, eine Frage, die immer wieder Thema ist, sehe ich auch immer wieder auf Social und sehr viel Diskussionspotenzial hat, ist, wer zahlt eigentlich beim ersten Date? Oder auch bei den anderen Dates. Und das ist natürlich eine Frage, die ihr euch auch selber stellen könnt, weil es gibt nicht die richtige Antwort darauf. Ich finde, ja, es ist nur irgendwie spannend zu sehen. Es gibt natürlich folgende Optionen. Also eine Person zahlt, klassisch, irgendwie der männliche Part oder so. Man teilt die Rechnung auf, abwechseln, ja, kann man auch machen, ein Date, das zweite dann jemand anders. Oder der Einladende zahlt, der quasi alles organisiert hat und gemacht und getan hat. Und ich glaube, ich weiß ja, da gibt es viele Diskussionen und man sagt halt irgendwie, okay, erstes Date, eigentlich bin ich finanziell ja immer bei 50-50 und was weiß ich, aber man hat sich so viel Mühe gemacht beim ersten Date, da freut man sich, wenn man eingeladen wird, das ist so eine nette Geste, das ist was Klassisches. Etc. Dann gibt es auch andere Punkte, die natürlich dagegen sprechen und sagen, ich will von Anfang an finanziell gleichberechtigt sein. Deshalb zahle ich meinen Teil auch beim ersten Date und der Mann muss das nicht übernehmen oder ich will das gar nicht. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, was ich euch mitgeben möchte, es gibt natürlich kein richtig oder falsch. Jeder sieht das irgendwie anders und das ist auch absolut in Ordnung so. Ich glaube aber, da geht schon so ein bisschen das Thema Geld los, wie man das sieht, wie der Gegenüber das vielleicht sieht, ob man kompatibel ist, weil es scheitert ja auch oftmals an genau diesem Thema, wer zahlt beim ersten Date, dass sich zum Beispiel manche Frauen gar nicht mehr melden, weil der Gegenüber nicht bezahlt hat und das die eigene Erwartungshaltung war. Und da sind wir auch bei diesem Thema. Ich glaube, es geht eher bei diesem Thema Geld um unausgesprochene Erwartungshaltungen. Das heißt, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass es keine unausgesprochenen Erwartungshaltungen gibt, sondern dass man einfach drüber spricht. Man ist ja nicht nur Gast irgendwie in einer Beziehung, sondern alle sind gleichwertige Parts. Und man muss halt für sich irgendwie gucken. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, beim ersten Date irgendwie zu sagen, ich erwarte, dass du mich beim ersten Date einlädst. Aber ich glaube, es würde viel aufbrechen, weil der Gegenüber macht sich vielleicht auch Gedanken und denkt sich, hey, das ist eine unabhängige Frau, die will auf jeden Fall, dass wir das aufteilen und ich will ihr nicht zu nahe treten oder so. Dann denkt vielleicht jemand anders wieder was anderes und dann sind ganz viele unausgesprochene Erwartungshaltungen im Raum und man kommt deswegen vielleicht nicht zu einem zweiten Date auf einen Nenner und Co. Ich hoffe nicht, dass das das Grund dafür ist, aber ihr seht, schon allein beim allerersten Date spielt Geld und Finanzen Beziehungsrolle, ja. Es ist schon krass, das zu sehen. Deshalb, ja, schwierig natürlich, das Thema beim ersten Date anzusprechen. Aber wahrscheinlich ist es hilfreicher, wenn man einfach seine Erwartungen ausspricht, formuliert, bevor man in das Date reingeht, wenn man sich verabredet hat. Und dann kann das nur gut ablaufen. Oder es findet vielleicht gar nicht statt, weil man da eh total unterschiedlich ist oder so oder unterschiedlicher Meinung ist. Und man passt langfristig wahrscheinlich dann überhaupt nicht zusammen. Also ich finde es ganz interessant auf jeden Fall. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer aus eurer Sicht beim ersten Date bezahlen sollte und warum und wie ihr das regeln würdet. Ich glaube, es ist eine spannende Diskussion und auch spannend, andere unterschiedliche Ansichtsweisen zu diesem Thema zu sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, die ich ganz häufig bekomme, muss man in der Datingphase schon über Geld reden? Viele haben ja Angst davor. Die denken so, och nee, also in der Datingphase will ich mit niemandem über Geld sprechen. Es ist schwierig. Ja, ich glaube, ich würde nicht über Gehalt, Einkommen und was weiß ich was direkt beim ersten Date sprechen. Ich glaube, es gibt viele andere Themen, über die man da sprechen kann. Aber ihr seht auch, dass es gewisse Erwartungshaltungen unterschwellig ja gibt mit dem, wer bezahlt beim ersten Date, was man schon auch ansprechen kann, ohne dass man irgendwie über viele andere Themen redet. Trotzdem glaube ich, dass es in der Datingphase dann im Laufe, wenn man dann drittes, viertes, fünftes Date hat, bevor man irgendwie zusammenkommt oder sagt, man ist ein Paar oder so, dass man auf jeden Fall gewisse Themen miteinander bespricht. Kann subtil irgendwie, wenn es mal Sinn macht oder so. Aber wie steht die Person zu Schulden? Das nimmt man ja wahr, weil das kann ein großer Unterschied sein, großer Lifestyle-Unterschied auch, der sich nicht so einfach irgendwie bereinigen lässt und natürlich auch was mit der Beziehung macht, mittel- bis langfristig und ob es funktionieren kann. Konsum versus Sparen. Spart der andere Geld? Spart er kein Geld? Idealerweise hoffentlich ihr, die ihr alle zuhört, investiert und spart ja auch fleißig euer Geld. Aber genau, wenn man jemandem gegenüber sitzt, man selber spart relativ viel und der andere gibt alles aus und macht sogar vielleicht Schulden, Konsumschulden, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich auch nicht so 100% kompatibel. Außer die andere möchte sich irgendwie ändern. Dann auch natürlich das Thema finanzielle Verantwortung. Was ist einem wichtig? Was wünscht man sich? Welche Verantwortung trägt man? Hat man vielleicht auch Kinder, wenn man zum Beispiel im fortgeschritteneren Alter ist oder auch in jungen Jahren, kann das ja auch schon ein Thema sein. Und ich glaube, ja, man kann da auf jeden Fall gewisse Themen ansprechen oder sollte sie ansprechen im Verlauf der Datingphase. Denn so bekommt man auch ein besseres Bild dafür, ob man kompatibel ist und zusammenpasst. Weil eben nochmal, um das zusammenzufassen, Geld ist nicht wichtig und auch nicht das Wichtigste für eine Liebesbeziehung. Aber unterschiedliche Werte, die sich spiegeln im Umgang mit Geld, können natürlich die Beziehung beeinträchtigen oder überhaupt erst eine Beziehung zustande kommen lassen oder nicht zustande kommen lassen, weil natürlich die Werte schon eine große Rolle spielen, mit wem ich zusammenkomme und mit wem nicht. Kommen wir in Phase Nummer 2. Man ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zusammen, hat die Datingphase überwunden, ist jetzt eben ein Paar und man möchte jetzt bald zusammenziehen. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist, glaube ich, finanziell so das erste sehr, sehr spannende Thema. Vielleicht vorab nochmal so ein kurzer Einschub, weil ich noch eine Idee habe. Man kann natürlich auch über das Thema Geld sprechen, wenn man zusammenkommt, also nach dieser Datingphase, bevor man aber zusammenzieht, indem man zum Beispiel sagt, hey, hast du Lust, vielleicht machen wir uns ein gemeinsames Konto, jeder überweist x Euro drauf, dann können wir von diesem gemeinsamen Konto unsere gemeinsamen Erlebnisse, Dates etc. bezahlen. So müssen wir nicht immer abstimmen, wer wann was bezahlt und niemand fühlt sich benachteiligt. Dann hat man nämlich schon mal eine erste Idee davon und spricht überhaupt über das Thema Geld. Das mal noch als Idee an der Stelle. Kommen wir aber wieder zurück zur Phase zusammenziehen. Spätestens dann würde ich, wenn man jetzt quasi zusammenzieht, gemeinsames Konto, ja, nein, auf jeden Fall ja. Ja, das ist der erste Schritt, gemeinsames Haushaltskonto für gemeinsame Ausgaben. So spricht man nämlich über gemeinsame Ausgaben, hat auch ein Gefühl dafür, welchen Lifestyle lebt der andere, ist auch wichtig. Ja, welche Ausgaben sind ihm wichtig? Miete, Strom, Lebensmittel, Internet ist alles, was man als gemeinsame Ausgabe hat. Versicherungen vielleicht auch, wenn man die dann zusammenlegt, wie die Privathaftpflichtversicherung, Hausratversicherung kann man zusammenlegen, Rechtsschutzversicherung kann man übrigens auch zusammenlegen oder andere Haushaltsanschaffungen, die man hat. Was ich nicht machen würde, ist natürlich nur ein gemeinsames Konto haben. Ihr müsst unbedingt auch euer eigenes Konto behalten, einen eigenen Notgroschen haben, dass man aus dieser Beziehung auch wieder raus kann, wenn man das irgendwie möchte, eigene Ansparungen etc. Aber ich finde, dieses Gemeinschaftskonto hilft schon, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, über Geld zu sprechen, sich einen Betrag zu überlegen, wie teilt man es auf, dazu kommen wir gleich. Und was möchte man mit diesem Geld machen? Was für Anschaffungen? Machen wir Premium-Anschaffungen? Kaufen wir uns die Luxusmöbel oder andere Themen? Oder sind wir auf einem anderen Pfad unterwegs? All das führt dazu, dass man über das Thema Geld spricht. Es ist ja mega easy mittlerweile, ein Gemeinschaftskonto zu eröffnen. Deshalb, ja, würde ich das auf jeden Fall machen. Kontenmodelle, kommen wir dazu. Was ist denn fair, ja? Viele sagen immer so pauschal 50-50, immer fair in der Beziehung. Also, dass man einfach alle Kosten 50-50 aufteilt, Hälfte-Hälfte. Das würde ich sagen, ist gut, wenn man ein ähnliches Einkommen hat. Aber für Frauen natürlich mit einem niedrigeren Einkommen, wenn jemand auch einen bestimmten Lifestyle an den Tag legt, fühlt sich das nicht so fair an. Kann ich verstehen, weil man trägt ja auch dann diesen gewissen Lifestyle mit, auch wenn man sich den vielleicht nicht unbedingt selber geleistet hätte. Das heißt, hier ist natürlich irgendein Bedarf von Klärung da, würde ich auch immer empfehlen, da offen drüber zu sprechen. Deshalb habe ich eigentlich so mein Favorit oder zweiter Favorit, der bei so ungleichem Einkommen auf jeden Fall Sinn macht, ist das Proportionalkontenmodell. Und zwar zahlt hier jeder prozentuell von seinem Einkommen einen Betrag X auf das gemeinsame Konto. Das heißt zum Beispiel Miete, 10% vom Einkommen oder so. Und derjenige, der mehr verdient, zahlt dann ja quasi auch mehr, aber immer noch nur 10% von seinem Einkommen und der andere eben auch 10% von seinem Einkommen. Also Beispiel, jemand hat 2.000 Euro netto, dann wenn man sagt, 50% vom Nettoeinkommen wären hier 1.000 Euro, der andere hat 4.000 Euro netto, dann zahlt der 2.000. Gemeinsam hat man dann die 3.000 Euro zur Verfügung und kann eben damit schauen, welche Dinge man sich kaufen, leisten möchte etc. Beide tragen quasi das gleiche Verhältnis in die Beziehung mit ein. Und es ist natürlich partnerschaftlicher gedacht oder stärker partnerschaftlich gedacht, wenn man unterschiedliche Einkommen hat, ja, aber trotzdem einen gewissen Lifestyle leben möchte. Ich denke aber, dass es natürlich eine Sache ist, die man besprechen muss, mit was man sich da wohlfühlt. Das sind so mal die zwei wichtigsten. Es gibt natürlich noch viele andere Arten von Kontenmodelle, wie man es aufteilen kann etc., aber ich glaube, das ist so mit der Klassiker. Entweder 50-50, fester Betrag, oder man macht es halt prozentuell nach dem Einkommen oder einigt sich vielleicht auch nochmal auf etwas anderes, dass einer die Miete übernimmt, weil er extrem viel verdient und der andere dafür die Einkäufe übernimmt oder so. Aber am besten macht man es eigentlich über ein gemeinsames Konto, weil dann spricht man schon über solche Themen. Weil spätestens, wenn man Kinder hat, geht es halt nicht mehr mit, ich bezahle die Miete, du machst das Einkommen oder so, sondern man braucht ja irgendwie ein gemeinsames Konto, weil man als Familie gemeinsam wirtschaftet. Und was ich auch gerne noch hier mit einbringen wollte, als wichtigen Hinweis für Frauen, weil ich das immer wieder leider sehe, dass es so gelobpreist wird auf TikTok und Co., ist viele, die noch nicht mal Kinder haben oder sowas und dann der Mann quasi mehr verdient, dass sie sagen, ich bin jetzt Stay-at-Home-Girlfriend und mache halt den ganzen Haushalt und Co. Und ja, profitiere auch von dem Geld, was wir quasi gemeinsam erwirtschaften oder gehe in Teilzeit etc. Dieses ganze Teilzeit oder ich arbeite gar nicht, hat natürlich langfristige Auswirkungen bei der Rente, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich nicht verheiratet bin und keinerlei Vertrag, Partnerschaftsvertrag oder sonstiges habe, wenn ich hier zurückstecke und ich trenne mich, dann habe ich ein Problem, weil ich habe keinen Zugewinnausgleich, weil ich nicht verheiratet war rechtlich. Ich habe da keinerlei Ansprüche und gleichzeitig, wenn es zum Beispiel 5 oder 10 Jahre waren und ich gar nicht mehr gearbeitet habe oder nur in Teilzeit, ist es natürlich schwierig, auch wieder in einen Vollzeitjob zurückzubekommen. Das heißt, man macht sich finanziell echt richtig krass abhängig in solchen Situationen. Für mich eine der schlimmsten Situationen, die man als Frau irgendwie eingehen kann, wenn das nicht geklärt ist. Ich weiß, jeder soll und kann machen, was er will, aber ich würde es nicht empfehlen. Arbeit gehört halt irgendwie auch dazu, um Geld zu verdienen. Wenn man die Möglichkeit hat und in so einer privilegierten Situation ist, dann würde ich mir trotzdem Gedanken machen, ob man da nicht heiratet, sodass zumindest irgendwie ein Zugewinn da ist. Wenn man keinen Ehevertrag hat, wenn man einen Ehevertrag aufsetzt, sich da dann auch nochmal beraten lassen, weil es bringt natürlich nichts, wenn man das macht, auf Basis dessen, dass man ja von einem Sugar Daddy lebt, aber dann mittel- bis langfristig davon einmal eine Rente Probleme hat, weil man die Zeit Teilzeit gearbeitet hat und zum anderen vielleicht gar nicht mehr in den Job so easy zurückkommt. Kommen wir in Phase Nummer 3, heiraten. Da verändert sich, glaube ich, für viele nicht so viel, wenn man zusammen gewohnt hat, alles schon klar ist, verändert sich nur so ein bisschen rechtlich was natürlich wichtig ist. Wenn ich heirate, keinen Ehevertrag mache, habe ich standardmäßig die Zugewinngemeinschaft. Das heißt, was ihr während der Ehe aufbaut, wird geteilt im Scheidungsfall. Diese Zugewinngemeinschaft ist natürlich so ein bisschen ja, der Klassiker, der einen auch davor schützt, im Scheidungsfall zumindest. Wenn man jetzt zum Beispiel einem Partner in einer Zeit weniger arbeitet, aufgrund von Kindern etc., das natürlich eine gute Möglichkeit ist und insofern auch, wenn der andere verstirbt, dass man eine Witwenrente bekommt aus den Renteneinzahlungen, die der andere geleistet hat, dass wenn man dann später Kinder hat, die eben auch eine Waisenrente bekommen oder Halbwaisenrente. Genau, also das ist so mal der Standard. Ansonsten haben wir zum Thema Ehevertrag auch eine separate Podcast-Folge gemacht. Hier gibt es natürlich einiges zu beachten. Wenn ich einen Ehevertrag vorgelegt bekomme, würde ich den niemals einfach so unterschreiben, sondern mich rechtlich immer beraten lassen und gemeinsam überlegen, macht die Zugewinngemeinschaft Sinn, macht die modifizierte Zugewinngemeinschaft Sinn oder macht eine Gütertrennung für mich Sinn? Je nachdem auch, was man zukünftig geplant hat, ob man eine Familie möchte, ob man Kinder möchte, weil das natürlich auch eine große Rolle spielt, Zugewinnen oder nicht Zugewinnen, ob man Familie plant oder nicht. Und vielleicht auch ganz interessant beim Zugewinn, was viele nicht wissen, ist es natürlich auch so, dass gesetzliche Rentenansprüche in den Versorgungsausgleich mit reinfallen. Das heißt, wenn nur ein Partner gearbeitet hat in der Zeit, wird auch das im Zugewinn aufgeteilt im Scheidungsfall, wenn man einfach eine reine Zugewinngemeinschaft hat. Wissen viele nicht. Das heißt, hier auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Was würde ich in dieser Phase noch an Absicherungsthemen persönlicher Natur prüfen? Ist einmal BU-Thema, ja, dass man da abgesichert ist, egal in welcher Rolle man ist. Krankenversicherung, private Haftpflicht als Familie spätestens dann und eben Testament, Absicherung, alle Themen, die in diese Richtung gehen. Kommen wir zu Phase Nummer 4 und zwar Kinder. Jetzt wird's richtig ernst. Da gibt es natürlich nochmal viele finanzielle Veränderungen, bevor jemand in Teilzeit geht, weil man das ja immer meistens sieht, dass jemand Elternzeit nimmt, der andere nicht, der andere dann Teilzeit arbeitet, weil ja, Kinder erfordern Zeit natürlich auch, erfordern Geld natürlich auch. Würde ich mir immer die Fragen stellen, wer verdient weniger, wer spart weniger für die Rente, gibt es einen Ausgleich, wie läuft es bei der Trennung? Also Stichwort, was haben wir im Ehevertrag quasi uns angeguckt? Natürlich ist Liebe kein Businessmodell, aber ich finde finanziell Fairness gehört auf jeden Fall in so eine Beziehung oder in Partnerschaft immer mit dazu. Kontenmodell mit Kind, ich finde das Drei-Konten-Modell weiterhin sinnvoll, dass man ein gemeinsames Konto hat und dann zwei getrennte Konten. Allerdings, was man sich hier überlegen kann, wir hatten ja jetzt immer die Konstellation von zwei getrennte Konten und jeder zahlt proportional oder Betrag X auf dieses Konto ein. So, und jetzt kann man sich aber auch überlegen, ob man ein gemeinsames Konto hat, wo erstmal alle Einnahmen raufgehen, also von allen, Mann und Frau oder Frau, Mann, also von den beiden Hauptverdienern oder ein Hauptverdiener, ein gemeinsames Konto. Alle Einnahmen, die man hat und dann quasi zwei separate Konten davon abgehen, wo dann ein Betrag X zur freien Verfügung eben überwiesen wird an jemanden anders, wenn man eben alle anderen Kosten abgedeckt hat, Fixkosten, Kinderkosten etc., dass man die eben zu gleichen Teilen immer trägt, unabhängig davon, wer jetzt mehr erwirtschaftet, sondern es immer als gemeinsames Einkommen gesehen wird und dann quasi das, was übrig bleibt, zum Beispiel 1.000 Euro, 500 Euro auf das Konto der Frau und 500 Euro auf das Konto Konto des Mannes oder in anderen Beziehungskonstellationen halt eben auf Frau, Frau, Mann, Mann. Ich muss jetzt nicht alles wiederholen, aber ihr wisst, was ich meine, dass das eben dann quasi so verteilt wird. Das finde ich auch noch eine schöne Möglichkeit, auch eine Idee, aber das Dreikontenmodell macht auf jeden Fall weiterhin Sinn und ich würde auch immer trotzdem schauen, auch wenn wir alles auf ein Konto überweisen, dass man dann quasi auf jeden Fall weiterhin zwei getrennte Konten hat, wo man selber noch was ansparen kann, wo man selber auch gewisse Dinge kaufen kann, die einem selber wichtig sind und man sich nicht irgendwie rechtfertigen muss oder so. Ich würde auf jeden Fall Versicherung checken, dann natürlich auch, wenn ich Kinder bekomme, BU, ob man Nachversicherungsoptionen nutzt, wer Nachversicherungsoptionen nutzt, also die Person, die vielleicht das höhere Einkommen hat, ob die Kinder mitversichert sind bei der Haftpflichtversicherung, ob es gewisse Krankenzusatzversicherungen gibt und eben ja, sich dazu Gedanken macht, Risikolebensversicherung und Co. Dazu haben wir auch nochmal eine separate Video- und Podcast-Folge, die packe ich hier auf jeden Fall in die Shownotes, welche Versicherungen als Familie Sinn machen, über die drei wichtigsten Versicherungen hinaus, was irgendwie noch Must-Haves sind und warum. Kommen wir in Phase Nummer 5, die hängt so ein bisschen mit dieser Phase zusammen und zwar langfristig. Rente, was-wenn-Szenarien. Wichtig ist zu wissen, Frauen sind ja deutlich häufiger betroffen vom Gender Pay Gap. Wir haben viel unbezahlte Care-Arbeit, die immer noch von Frauen gemacht wird. Das heißt, ich zahle hier dann weniger in die Rentenkasse ein, bekomme weniger Rente später und das führt dazu, dass wir ein riesiges Gender Pension Gap haben von knapp 48%. Das ist richtig krass. Weniger Rente als ein Mann, die eine Frau bekommt. Deshalb ist so wichtig, dass man sich Gedanken macht über einen Ausgleich. Ja, also wir haben jetzt gerade über das Kontenmodell gesprochen, wo ja die Frau dann quasi auch genauso viel wie der Mann bekommt in dem gemeinsamen Modell. Selbst wenn sie jetzt zum Beispiel viel Kindererziehungszeit gemacht hat, dann immer darauf zu achten, dass man da auch investiert für die Altersvorsorge. Das kann man zum Beispiel von diesem Gemeinschaftskonto dann auch gemeinsam machen, dass man sagt, okay, es gibt einen Partner, der wenig bis gar nichts gerade in die gesetzliche Rente einbezahlt. Das ist dann auch ein Kostenpunkt bei unserem gemeinsamen Haushaltseinkommen, dass hier jemand einen separaten Vertrag hat, zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung oder auch ein ETF-Depot oder so, wo dann das Geld angespart wird, dass eben dieser Gender Pension Gap damit aufgefangen werden kann. Wenn ihr euch übrigens das Thema ETF-Rentenversicherung und auch Ausgleich, Paarausgleich gemeinsam anschauen wollt, könnt ihr auch gerne zu uns in die Beratung kommen. Wir freuen uns da immer sehr, haben sehr viel Erfahrung in dem Bereich und können uns eben gemeinsam anschauen, ob und wie das Ganze für dich Sinn macht und gerne auch eben Partner, Partnerin kann dazukommen und dann guckt man sich das auch gerne gemeinsam an. Dafür einfach bei uns auf der Website einen Termin buchen oder auf dem Link in den Shownotes. Wir freuen uns auf jeden Fall. Die Beratung ist von überall aus in Deutschland möglich. Einfach digitalen Termin buchen und ja, wir haben schon ganz, ganz viele Bewertungen, Google-Bewertungen kannst du dir gerne auch mal anschauen und bieten da wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept an, was wir uns gemeinsam anschauen können. Ein Fazit für diese Podcast-Folge. Ich glaube, so ein bisschen natürlich alle Beziehungsphasen mal so ein bisschen gestreift. Man kann natürlich in jede Beziehungsphase einen Deep Dive machen. Würde ich auch mega gerne. Vielleicht finde ich auch den ein oder anderen Interviewpartner dafür, wer in welcher Phase ist. Das finde ich dann nämlich im echten Leben natürlich nochmal spannender. Was bespricht man? Was macht man? Aber macht euch auf jeden Fall Gedanken und das ist nicht schlecht, über das Thema Geld zu sprechen. Liebe und Geld schließen sich nicht aus. Nein, es ist auf jeden Fall was im Gegenteil, was für Transparenz sorgt, Fairness und auch zu einer stärkeren Bindung führt. Und auch, wo man auch in der Anfangsphase Werte sehr gut abklopfen kann, ob man da zusammenpasst oder vielleicht doch nicht so mittel- bis langfristig zusammenpasst, weil man sehr unterschiedliche Werte hat. Wichtig sind, glaube ich, drei Dinge. Und zwar redet früh und ehrlich über Geld, verschweigt nichts. Punkt Nummer zwei, strukturiert eure Finanzen fair und selbstbestimmt. Und sorgt natürlich auch dafür, dass du alleine lebensfähig bist, wenn jetzt, sag ich mal, emotional und finanziell irgendwas passieren würde. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und würde sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.